Vor etwa anderthalb Jahren habe ich ein Video gesehen mit einem Ferrari F40. Und dieser Ferrari F40, das ist eines meiner absoluten Kindheitstraumautos. Und als ich dieses Video gesehen habe und auch noch gesehen habe, dass derjenige, der ihm gehört, gar nicht so weit weg wohnt von Zwickau, wo ich ja ursprünglich gelebt habe, habe ich mir gesagt, den Mann musst du kennenlernen. Und heute sind wir bei ihm. Hier ist der F40. Und wer der Besitzer dieses Autos ist und was er uns zu sagen hat, das erlebt er jetzt in dieser wirklich super, super spannenden Folge. Ich freue mich riesig darauf, ihn zu treffen. Und jetzt gehen wir zu ihm. Matthias, wenn man jetzt jemand mit deinem wirtschaftlichen Erfolg sieht, dann würde man ja vermuten, klassische Karriere. Also super gut in der Schule gewesen, dann Studium, wahrscheinlich an so einer Elite-Uni. Am besten noch eine Unternehmensberatung hinterher, ein, zwei Jahre, und dann wahrscheinlich die elterliche Firma übernommen. War das bei dir auch so?
Genau nicht. Also es war genau alles das Gegenteil. Ich meine mit 15 aus der Schule raus, durfte auch, weil ich besonders begabt war, öfters die Schule wechseln. Hab ganz früh auf dem Bau angefangen als Helfer, als Bauhelfer, erst im elterlichen Betrieb beim Vater ein bisschen mitgeholfen, dann bei verschiedenen anderen Firmen mitgeholfen, oft dem Geld hinterhergerannt. Habe mit Unternehmensberatung gar nichts am Hut, außer dass man ab und zu mal welche übernehmen mittlerweile. Und habe mit 18 meine erste Immobilie gekauft, finanziert und mehr blauäugig als mit Wissen da reingegangen. Und das war so der klassische, also mein Werdegang, der war, also alles ist noch nicht klassisch, also nicht, was du beschrieben hast. In der Schule war es für mich als Kind oder als Schüler nicht ganz so einfach. Insgesamt, aber auch was so Fächer wie Mathematik oder Chemie oder Französisch, erinnere ich mich noch ganz vage dran. Das hat mir alles, habe ich nie so richtig verstanden. Wollte ich auch nicht verstehen, weil ich keinen Bezug dazu hatte, weil ich nicht wusste, für was brauche ich das. Das war so der beruflich-schulische Werdegang im jugendlichen, jungen Erwachsenenalter.
Da, also ich wusste das natürlich. Du hast mir das ja schon mal erzählt. Und jetzt würde man ja aber trotzdem klassischerweise denken, okay, wenn jemand jetzt kein Abitur, kein Studium gemacht hat, der dann auf dem Bau anfängt, da ist eigentlich so dieser Lebensweg dann vorgegeben. Na, du wirst halt Maurer und das machst du dann, bis die Knochen nicht mehr können. Was ist bei dir anders gelaufen? Also warum hast du dann mit 18 gesagt, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie? Was war das so? Gab es irgendein Erlebnis, was du hattest? Gab es irgendjemand, dem du nachgeeifert hast? Wie kam das?
Also grundsätzlich muss ich mal dazu sagen, dass die ganzen handwerklichen Berufe mich immer noch faszinieren. Und vielleicht wäre ich auch gerne ein guter Maurer geworden. Aber dazu kam es nicht. Und warum bin ich so geworden? Wenn du als Kind einfach, nicht ärmlich, aber einfach aufwächst, wollte ich unbedingt reich werden. Mhm. Also ich wollte unbedingt ein schönes Auto fahren. Ich wollte unbedingt, wenn man essen geht, nicht auf den Preis achten. Oder wenn wir einkaufen, nicht die Ja-Produkte oder eben, dass die Mutti sagt, die Brause muss für das ganze Wochenende reichen, die Flasche. Das waren sicherlich Punkte, die mit was ausgelöst haben im Kopf. Und was am Ende diese vielen kleinen Faktoren, die dazu geführt haben, unbedingt erfolgreich zu werden. Reich vielleicht nicht unbedingt, aber erfolgreich zu werden. Dass man eben viele Sachen, die, wo wir uns als Kind überlegt haben, wie geht das nicht, dann keine Gedanken mehr machen muss. Also bei uns war die Schokolade, Weihnachts, diese Kinderschokolade, diese Riegel, die war abgezählt. Was sicherlich jetzt vielleicht besser wäre, aber damals war das so gewesen, was im Nachhinein okay war. Aber das sind so Punkte, das prägt sicherlich. Oder wenn man essen geht, dass die Mutti sagt, nicht mehr als 10 Mark. Also damals war es noch D-Mark, das sind heute 5 Euro. Bitte such dir was zum Essen aus, nicht mehr als 10 Mark. Und das sind Sachen, die in dem Moment vielleicht nicht so schlimm sind, aber die halt irgendwie prägen oder geprägt haben. Bin mir ganz sicher, dass das im Kopf irgendwas ausgelöst hat.
Ja. Gab es irgendjemand in deinem Umfeld, vielleicht nicht mal jetzt familiär oder so, wo du gesagt hast, so wie der oder wie die will ich leben? Oder hast du eher so, was weiß ich, aus Zeitschriften also, oder irgendwas, wo hast du dir dein Reichwerden-Bild im Kopf gebaut?
Das habe ich gar nicht so gehabt. Ich wusste aber irgendwann, dass ich mal einen bestimmten Sportwagen haben wollte. Das war so um eins, das war dieses, wenn du das als Kind kennst, da gab es dieses Autoquartett mit Hubraum und PS-Zahl. Und da gab es verschiedene Autos und dachte, irgendeins von denen möchte ich irgendwann mal haben. Und dann gab es bei uns im Ort, ich komme aus einer kleinen Stadt, Stadt Roda, da gab es nach der Wende, das weiß ich noch wie heute, gab es einen Unternehmer, der hat immer die S-Klasse vor der Tür stehen gehabt. Diese kantige 90er Baujahre S-Klasse. Und da habe ich gesagt, irgendwann, da war ich 7, 8, 9 Jahre alt, irgendwann hast du auch mal so ein Auto. Das war damals so, das weiß ich, es ist so hängen geblieben. Aber so ein klassisches Vorbild habe ich nicht gehabt. Also habe ich bis heute nicht und habe ich auch nicht gehabt. Dass ich da irgendwie sagte, so wie der oder das kannte ich nicht.
Nee. Ja, jetzt gehört das ja dazu, wenn man sowas aufbaut, bei dir kann man das ja fast schon sagen, so ein Imperium aufbaut, da muss man ja wahnsinnig viel wissen. Und jetzt wird man ja nicht mit diesem Wissen geboren und du hast auch gesagt, okay, in der Schule hat man dir das auch nicht weitergegeben. Wie hast du das für dich gemacht, dass du mittlerweile dieses ganze Wissen hast und wie ist das vonstatten gegangen?
Das war im Großen und Ganzen Learning by Doing. Mit dem jetzigen Wissen hätte ich viel schneller machen können, aber vor 20 Jahren war das Internet nicht so wie heute. Da gab es diese ganzen YouTube, diese ganzen Coaching-Sachen, das gab es alles nicht. Zumindest habe ich es nicht wahrgenommen oder nicht gewusst. Und ich habe es dann tatsächlich alles Learning by Doing, das meiste durch Fehler gelernt. Also Rückschläge, Fehler war immer das teuerste Lehrgeld rückblickend, aber es war vielleicht auch gut so, denn diesen Fehler hast du in der Regel nur einmal gemacht. Und wenn du dann aktiv bei dem, was du machst, jeden Tag dabei bist, ich weiß, dass du viel mit Aktien machst und ich mit Immobilien, und du bist jeden Tag live dabei und machst das nicht so nebenbei, dann bleibt dir gar nicht anders übrig, als dass du erfolgreich wirst. Das ist meine feste Überzeugung.
Jetzt ist es ja so, dass viele haben ja so Angst, über ihre Fehler zu sprechen. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen darüber unterhalten. Und du gehst ja total offen damit um und sagst, es gab tatsächlich auch Dinge, die hätten mich die Existenz kosten können.
Oft, ja.
So. Oft. Und ich kenne ein paar von den Sachen, weil du das schon mal erzählt hast. Vielleicht kannst du mal eine dieser Sachen erzählen, damit man sich auch das mal vorstellen kann, weil viele denken immer, ja, das sagt einer, hat mal Fehler gemacht, wer weiß, das waren vielleicht so ganz, ganz kleine Dinge, aber das waren ja wirklich existenzbedrohende Sachen, die da teilweise passiert sind.
Also es gibt eine Story, die medial schon ausgeschlachtet wurde, 158 Einfamilienhäuser und ein Schaf, um das mal an Zahlen abzubrechen. Das war so, dass ich das, war 2012, 2013, dass ich da wirklich überlegt habe, wie kommst du mit dem restlichen 20 Euro Spritgeld noch zum nächsten Termin? Hoffentlich unterschreibt er und bezahlt auch, dass ich wieder nach Hause komme. Mhm. Sonst wäre ich mit dem Auto nicht nach Hause gekommen, weil ich kein Spritgeld hatte. Also die Zeiten gab es. Das heißt, das war kurz vor knapp. Und es war auch oft so, dass ich versucht habe, das Gehalt für die Löhne für die Gehälter irgendwie noch zusammenzukratzen, dass die Mitarbeiter das Geld pünktlich bekommen. Ich habe dann ein Viertel, ein halbes Jahr gar nichts rausgenommen. Also wirklich absolut null. Und das sind mal Sachen, über die viele nicht so gerne reden, aber ich glaube, es geht vielen Unternehmern so, die kennen das, also viele kennen das, solche richtig großen Rückschläge und mal kurz vor knapp. Am Ende hat es aber nur geholfen, auf dem Bau sagt man Mund abwischen und weitermachen. Also wieder aufstehen und versuchen Gas zu geben und vielleicht ein bisschen mehr Gas zu geben als vorneweg, aktiver zu werden, über den Schatten zu springen, die unangenehmen Sachen zuerst machen. Also die Leute anrufen, wann kommt denn das Geld, was muss ich noch machen, wann kriege ich einen Auftrag, was muss ich dafür machen? Und viele haben immer Angst vor diesem Nein. Du musst einfach ganz oft, und das war bei mir nicht anders gewesen, und ich habe irgendwann einen Punkt erreicht oder überschritten, wo mir das dann egal war. Und diesen Punkt hätte ich viel eher erreichen müssen. Oder rückblickend hätte ich ihn eher erreichen können. Habe mich aber oftmals nicht getraut, weil es mir keiner gesagt hat, wie es funktioniert, oder hat mir auch keiner gesagt, wie es nicht funktioniert. Und habe das durch Fehler gelernt. Und 2013 war so ein Jahr, wo es mir richtig wirtschaftlich schlecht ging, wo ich dann überlegt habe, einzelne Objekte verkaufen, also nicht überlegen, ich musste einzelne Objekte verkaufen, um flüssig zu bleiben, dass die anderen Projekte weitergeschoben werden, um so ein Wohngebiet zu retten, wo ich viel aus eigener Dummheit viel vorausbezahlt habe. Der Bauträger ist mit dem Geld weggerannt und ich hatte dann ganz viel Geld ausgegeben und hatte als Gegenwert eine sehr, sehr teure Wiese gehabt. Das war eins von den Punkten, das in 2013 passiert ist. Und das könnte man sagen, der böse Bauträger aus dem Westen, der das gemacht hat, das stimmt, der war auch böse, ist dann auch verurteilt worden. Am Ende bin ich aber selber dran schuld, das muss man sich auch eingestehen, dass man diesen Fehler nicht wieder macht, weil ich blauäugig, gutgläubig, zu schnell, zu viel Geld irgendwo hingewiesen habe, ohne Sicherheit. Würde mir heute nicht passieren, der Fehler, dann mache ich lieber ein Geschäft weniger. Aber das war tatsächlich einer von diesen großen Rückschlägen. 2013 würde ich sogar behaupten, mal, wenn nicht das für mich das schwierigste Jahr in der unternehmerischen Laufbahn seit 21 Jahren.
Ja. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja etwas, was ganz, ganz viele gar nicht wahrhaben wollen, nämlich, dass man, egal was passiert und auch wenn ein anderer etwas macht, was nicht schön ist oder vielleicht sogar kriminell, dass man trotzdem die Verantwortung übernehmen muss.
Ja.
War das bei dir in dem Moment dann sofort da oder hast du dann später gesagt, nee, ich muss die Verantwortung übernehmen, oder wie ist das? Weil so unser erster Instinkt war ja immer, der ist schuld.
Genau, bei mir war das auch so. Das erste, was ich gesagt habe, der ist schuld, das ist ein Verbrecher, und ich habe den dann vor Gericht gezogen. Was ich damals nicht wusste, der Prozess hat sich tatsächlich 10 Jahre hingezogen. Ich habe alles gewonnen. Ich habe auch das meiste Geld davon rückblickend zum Glück wiederbekommen. Aber das wusstest du ja nicht. Und trotzdem hat es mir in dem Moment nicht geholfen, weil in dem Moment habe ich das Geld ja nicht gehabt. Und klar habe ich erstmal gesagt, der ist dran schuld, der war ja auch dran schuld. Aber auch nur deswegen. Mir hat dann ein Anwalt gesagt, zu jedem Betrüger gehört auch immer ein, der sich betrügen lässt. In dem Fall war ich das gewesen. Also meine eigene Dummheit. Und die Dummheit ist oftmals ja gepaart mit verschiedenen Eigenschaften. In dem Fall war es die Gier und das Gefühl, mit der Bruchstange reich werden zu wollen. Das hat nicht geklappt, das klappt meistens nicht. Mhm. Und in dem Fall war das ganz klassisch. Ich habe viele Grundstücke gekauft, habe einen guten Nachlass bekommen, wenn ich sofort bezahle. Habe die natürlich dann sofort bezahlt mit einem hohen Nachlass. Dementsprechend auch eine hohe Gewinnquote, weil der Abverkauf natürlich dann ein höheres Delta gibt, wo ich mehr Geld verdient hätte, wären die erschlossen worden mit dem Geld, was ich bezahlt habe. Der Bauträger hat aber gedacht, Mensch, ich habe die Kohle und dann bin ich mal weg. Das ist so der Klassiker in der Immobilienwirtschaft, was passieren kann. Und mir ist es auch passiert. Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Mir ist es passiert. Und vielleicht nicht in dem Moment, aber ein, zwei Jahre später habe ich schon gecheckt, dass das an mir selber lag. Oder größtenteils. Mhm. Ich habe den ja nicht gezwungen, mit dem Geld wegzurennen. Der hat es deswegen gemacht, weil ich so blauäugig war und habe den Voraus zu viel bezahlt. Das war mein großer Fehler gewesen. Nur einmal gemacht den Fehler, seitdem passiert mir das nicht mehr. Also ich habe selbst jetzt, wenn ich bei eBay für 20 Euro was bestelle, immer Angst, dass das Produkt nicht kommt. Mhm. Und dann bestelle ich lieber gar nicht oder zahle nur mit PayPal.
Ja.
Weil ich dann, das ist wahrscheinlich so hängen geblieben im Kopf und viele andere Punkte auch. Ein bisschen schade, dass viele Unternehmer darüber nicht sprechen und dass sie es nicht wahrhaben wollen oder nicht dazugeben. Aber dadurch stand man halt. Und ich denke, dass man durch diese Rückschläge, durch die Fehler den höchsten Lerneffekt hat. Man muss nicht unbedingt selber machen den Fehler, es reicht, wenn man sich den Fehler von anderen anhört, um zu wissen, das könnte passieren, wenn ich das mache. Mittlerweile wird es ja, gibt es ja in Teilen, dass Leute darüber sprechen, aber immer noch viel zu wenig.
Wenn man, aber ich fange mal anders an, im Aktienmarkt gibt es das, dass man sagt, mehr als 8% im Jahr kann man nicht machen, man kann den Markt nicht schlagen. Und dann rechnen die Menschen immer so linear nach oben, jetzt habe ich Summe X und wenn ich das jetzt linear nach oben rechne, kommt in 30 Jahren das und das raus. Und da gibt es aber immer wieder diejenigen, die quasi exponentiell sich entwickeln. In deiner Branche ist das ja genauso. Mhm. Wenn du, so wie du angefangen hast, du hast damals, was war dein allererstes Objekt, was du gemacht hast?
Mein allererstes Haus habe ich gekauft über das Amtsgericht Stadtroda in Höhe von, ich weiß gar nicht, ob es D-Mark oder Euro waren, es waren 10.000 D-Mark oder Euro habe ich bezahlt. Und alle haben gesagt, bist du blöd, mit 18 so ein Haus zu kaufen. Und dann habe ich 75.000 Euro Darlehen auf, ein Dreifamilienhaus war das gewesen, das habe ich immer noch, Dreifamilienhaus. Und ich habe damals ein Darlehen über 75.000 Euro aufgenommen, was ich nicht wusste, dass ich 22 Banken brauche, um das Darlehen zu bekommen. Also ich war bei 21 Banken, die immer wieder abgesagt haben, ich bin so jung, ich bin 18, kein regelmäßiges Einkommen, das geht nicht, das wird nichts und du kannst das nicht. Und irgendwann habe ich dann der 22. Bank, den Namen verrate ich nicht drauf, war eine Antje gewesen, und ich habe die hinterher getroffen, die hat mir das mal erklärt, dass die an den Tagen einen schlechten Tag hat, eine schlechte Woche hat, die braucht unbedingt noch Zahlen. Die hat dann ein Darlehen verkauft, die hat dann noch eine Lebensversicherung verkauft, noch einen Bausparvertrag, noch eine Rentenversicherung, noch eine Kreditkarte, noch eine Gebäudeversicherung. Ich habe also da mein gefühlt alles unterschrieben, was man unterschreiben kann. Ich war froh, dass ich das Darlehen bekommen habe, damals übrigens zu knapp 7%. Mhm. Auch das mal interessant, wie die Zinsen sich da geändert haben. Und hab das dann gemacht. Und das war so der Werdegang vom allerersten Objekt, wie ich angefangen habe. Mit dem Wissen von heute alles vieles falsch gemacht, aber lieber, ich habe angefangen. Mhm. Das Haus war nach 10, 12 Jahren bezahlt, ich weiß nicht mal genau, wie es ist. Ist immer noch ein Bestand, ist eine sogenannte Cash-Cow, also wirft jeden Monat ordentlich ab. Und wenn man es jetzt umrechnet, ist das natürlich deutlich mehr als 8%. Mhm. Also wenn ich die Einstandspreise sehe und die Mieten jetzt sehe, bin ich dabei 40-45% Rendite auf die ursprünglichen anfänglichen Kosten, die ich hatte.
Ja.
Und es wird jedes Jahr gefühlt mehr durch die Inflation und so weiter, ja. Das Objekt ist sicherlich auch nicht weniger wert.
Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Frage zurückkommen, also dass man jetzt sagt, okay, viele denken immer, man muss so linear. Wann denkst du, wann fängt das an, wenn man weitermacht? Wann geht es von diesem Linearen in dieses Exponentielle über?
Wenn ich mich mit der Materie tief beschäftige und mich befasse, also wenn ich vielleicht ein bisschen mehr mache als der Rest, ich muss ja nicht doppelt so gut sein wie der Rest, ich muss nur ein ganz kleines Stück, 5% besser sein als der Rest, besser verhandeln, besser einkaufen, besser recherchieren, mich mit dem Ort, mit dem Bürgermeister vernetzen, mit dem Makler vernetzen. Also ich muss ein bisschen mehr machen als der Rest. Ich muss nicht doppelt so gut sein. Das denken immer viele, dass ich das Doppelte aus dreifachen Wissen habe. Das ist es nicht. Das reicht, diese 5% mehr machen als der Rest. Dann bist du schon, dann guckst du drüber hinaus und dann kommt der Erfolg automatisch. Also ich stelle das immer wieder fest, wir kaufen mir viele Objekte in Schieflage. Ich habe heute wieder zwei große Beurkundungen nachmittag vor mir und habe da auch mit den Verkäufern im Vorfeld gesprochen, die seit ein, zwei Jahren aktiv an der Vermarktung sind, kriegen es nicht hin. Und wenn ich das Objekt heute kaufe, habe ich morgen schon einen Mietvertrag. Also ich habe morgen, der nächste Termin, morgen früh ist der Mietvertrag zum Unterschreiben. Mhm. Und ich frage mich ganz oft, warum das kein anderer macht und warum so wenige machen. Ich weiß es, warum das nicht, weil die wenigsten sich damit intensiv beschäftigen. Also wenn du, egal was du machst, ob das ein Hobby ist oder eine Leidenschaft oder ein Beruf, und du machst es ein bisschen besser, wirst du immer erfolgreich sein. Egal was du, ob es der Maurer ist, mal vorgesprochen haben, wenn du ein guter Maurer bist, hast du immer zu tun, wirst du immer mehr verdienen als die ganzen restlichen Maurer. Du verdienst nicht 5% mehr, du verdienst vielleicht doppelte mehr, weil du eben Sachen machst, die keiner macht.
Und ich greife die Frage mal auf, warum machen es denn so viele nicht? Ich meine, es gibt doch eine Menge
Bequemlichkeit.
Menschen.
Bequemlichkeit. Sorry, dass ich das Wort weiß. Einfach ja. Bequemlichkeit und die Trägheit der Schwerkraft. Auch ich sitze lieber auf der Couch und gucke Fernsehen, als dass ich irgendwas mache. Aber da, das ist halt die hohe Kunst, diesen Spagat hinzubekommen. Wir hatten am Wochenende Sommerfest gehabt und ich habe mich hier mit Leuten unterhalten wegen dem Pool. Und da ist meiner Frau mir aufgefallen, dass wir dieses Jahr bis jetzt aktiv 5-mal am Pool lagen, im ganzen Jahr bis jetzt. Das zeigt aber eben, dass ich mehr im Büro sitze und mehr für die Arbeit mache, eben als am Pool zu legen, zum Beispiel, eins von den vielen Beispielen. Und ich glaube, das geht den meisten nicht anders. Und die hohe Kunst ist halt, mehr zu machen als der Rest. Mhm. Du musst, wie gesagt, nicht doppelt so gut sein, du musst einfach einen Ticken mehr machen als der Rest. Das reicht schon aus, dass du erfolgreicher bist oder auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, den Markt eben mit deinem, was du gesagt hast, 8% schlägt. Da würde ich übrigens gar nichts machen für 8%, mhm. Da bleibe ich lieber am Pool liegen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn du ein bisschen mehr machst, ein bisschen fleißiger bist, auch mal Samstag, auch mal Sonntag irgendwas machst, das muss ja nicht Vollgas sein, aber ein bisschen was machst, vielleicht abends ein bisschen länger, dann kannst du eigentlich nur erfolgreich werden. Es bleibt gar nichts anderes. Irgendwie über die Zeit geht das gar nicht anders. Wenn du dich mehr damit beschäftigst, wenn du mehr Gas gibst, mehr Termine machst, mehr telefonierst, mehr Baustellenrunden, bei mir sind es Baustellenrunden, mehr Besichtigungen machst, dann bleibt nichts anderes übrig, als erfolgreich zu werden. Es geht gar nicht anders.
Ja, diese Bequemlichkeit, ist das fehlendes Warum? Ist das vielleicht was man innerlich hat, dass der eine sagt, jetzt du hast das innerlich, der andere hat es nicht? Oder warum glaubst du, sind die einen so bequem und die anderen nicht?
Ich glaube vielleicht von allen Punkten ein bisschen was. Der Hunger nach Erfolg, das ist, ob ich wirklich das Ziel unbedingt erreichen möchte. Viele haben ja nicht mein eigenes richtiges Ziel. Also wenn du viele Leute fragst, wo sollst du in den nächsten 5 Jahren hingehen, da können die da nichts drauf antworten. Die sagen, nächstes Jahr fahren wir eine Woche in den Urlaub, was auch okay ist. Das muss auch nicht immer mein Anspruch, muss ja nicht immer sein, dass es jeder haben muss, dass jeder super erfolgreich sein will oder muss. Ich kann auch jeden nachvollziehen, der sagt, Freitag 16 Uhr ist Feierabend, das Wochenende gehört mir, ist auch vollkommen in Ordnung. Also auch das, nur weil ich der Meinung bin, dass das so der richtige Lebensweg ist, heißt ja nicht, dass es der ist und das heißt auch nicht, dass alle machen müssen. Für mich ist es das, dass ich eben erfolgreich sein möchte und du wirst dann irgendwann ja auch erfolgshungrig oder bist es auch. Aber warum es viele nicht sind, vielleicht wollen sie es auch nicht, kannst du nicht sagen, Jens, das sind, hat jeder seine eigenen Befindlichkeiten. Bei den meisten ist es tatsächlich so, dass sie nicht wissen so richtig, was das Ziel monetär, zeitlich oder wie auch immer ist und weil sie es vielleicht auch nicht vorgelebt bekommen, weil sie vielleicht auch nur in einem Umfeld sind, wo die Leute ähnlich drauf sind. Ich habe ein Umfeld, wo alle Unternehmer sind. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, ich habe das nie kennengelernt, dass man sagt, 13 Uhr Freitag ist Feierabend, das Wochenende ist der Kopf aus. Ich kenne das nicht. Also wir fahren morgen, übermorgen wieder ein paar Tage weg. Dann nehme ich einen Laptop mit, da habe ich trotzdem mehrere Telefontermine am Tag, dann mache ich abends E-Mails. Aber das ist normal. Das ist jetzt nicht, wo ich sagen muss, damit muss ich mich profilieren, sondern das ist, viele, die das nicht kennen, empfinden das aber als unnormal. Das ist aber so eine Ansichtssache, von wo man das anschaut. Und ja, so ist das, dass ich denke, dass die meisten deswegen bequem sind, weil sie es vielleicht nicht anders kennen, weil sie den Biss nicht haben. Aber was die Auslöser sind, kann ich ja nicht sagen, das weiß ich nicht. Eins wahrscheinlich viele von diesen Punkten zusammen.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat und du bist wahrscheinlich hauptsächlich mit Unternehmern auch befreundet. Jetzt war das aber auch nicht so, als du angefangen hast, dass du sagtest, hey, ich habe da alles super erfolgreiche Unternehmer um mich rum, die alle viel Geld verdienen, Ferrari fahren, sondern das hat sich ja auch entwickelt. Wie hat sich denn das Umfeld entwickelt? Also was ich meine ist, hat dich das Umfeld gefunden oder hast du das Umfeld gefunden oder vielleicht auch ganz aktiv gesucht?
Also das hat sich von Jahr zu Jahr, wenn man es mal in Jahren ausdrücken will, von Stufe zu Stufe entwickelt. Meist nach oben, selten zurück, wenn mal gleich geblieben, immer nach oben. Und man sucht und findet sich immer gegenseitig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich aktiv versucht habe, da mit der Brechstange jemanden zu finden, aber es ergibt sich automatisch. Wo ich auf dem Bau angefangen habe zu helfen, habe ich natürlich viele Bauhelfer im Freundesbekanntenkreis gehabt. Und viele, die ähnliche Themen haben, ähnliche Probleme haben, ähnliches Lohngefüge haben. Und wenn du das erste Mehrfamilienhaus hast oder vielleicht auch das zweite Mehrfamilienhaus gekauft hast, dann hast du auch mit Nachbarn Kontakt, wo der Nachbar auch Eigentümer vom Nachbarhaus ist und sprichst mit dem, wo hast du die Finanzierung gemacht, wer macht die Versicherung, wie gehst denn du mit dem Mieter um? Und so geht das Step by Step höher und höher. Und dann kommt natürlich das Netzwerken dazu. Das mache ich jetzt seit vielen Jahren bewusst. Das habe ich am Anfang nicht bewusst gemacht, weil ich das Wissen nicht hatte. Und da kann man aber auch, da kann man also faktisch auch bewusst auf die Suche gehen und sich mit den Leuten vernetzen. Natürlich ist es einfacher, wenn du schon auf der gleichen Liga oder auf einer ähnlichen Liga spielst. Und auch da ist es die hohe Kunst, das wollen viele nicht zugeben und viele haben damit ein Problem mit dem Ego. Versuche immer Leute zu finden, die eine Stufe höher sind oder das Spiel schon da spielen, wo du hin willst. Also auch ich habe viele im Bekanntenkreis, im Unternehmerkreis, die finanziell und wirtschaftlich schon auf einer ganz anderen Liga spielen. Und da versuche ich eben auch, wenn wir Termine haben, wenn wir uns treffen, wenn wir Veranstaltungen machen, sich mit den Leuten zu vernetzen und nicht mit dem, der das Gleiche macht, was ich ja schon mache. Also auch das ist die, da muss man also auch den Biss haben, manchmal auch den Mut haben, sich mit den Leuten zu vernetzen, die schon da sind, wo ich hin will. Das ist im ganzen Leben so. Wir hatten das eingangs ganz kurz gehabt, bevor wir hier angefangen haben. Seit 2 Jahren habe ich auch einen eigenen Coach, weil ich jemanden brauchte, der mich in einem bestimmten Bereich, der für mich gänzlich neu ist, weil ich weiß, der ist viel, viel besser als ich. Auch das ist ein großer Sprung, zuzugeben, dass es jemanden gibt, der besser ist. Und dann nehme ich mir eben den und lasse mich von dem coachen, auch wenn das der klassische Unternehmer oftmals nicht wahrhaben möchte.
Ja. Jetzt wird vielleicht einer sagen, ja, wieso brauchst du denn noch einen Coach? Du bist doch super erfolgreich, du hast super viel Geld, du kannst alles machen, was du willst. Wieso brauchst du einen Coach?
Also ich hab praktisch 2 Sachen. Einmal habe ich sporadisch immer mal jemanden, der mir das Sprechen beibringt. Ich spreche ziemlich schnell und undeutlich und habe ganz viele Probleme mit Grammatik. Legasthenie ist das, weiß man, dass heute das damit zu tun hat. Früher wusste man das nicht. Früher hat man einfach gesagt, du bist dumm und du bist faul. Und der zweite Coach ist für den Motorsport bei mir, weil ich damit 0 angefangen habe, aber eben auch da das Ziel habe, ganz nach oben zu kommen, zumindest in dem Bereich, in der Challenge-Serie, wo ich mitfahre. Und da geht es gar nicht anders. Also wenn du da erfolgreich sein willst, brauchst du jemanden, der das zeigt, der es selber schon vorgelebt hat, der es bewiesen hat, dass er es gemacht hat. Und in dem Fall habe ich auch einen Coach, mit dem ich da super zurechtkomme und den ich alle 14 Tage habe. Also den ich alle 14 Tage für 1, 2, 3 Tage buche, schon das ganze Jahr vorgebucht habe auf die Termine. Und das Ergebnis hat mir aber gezeigt, dass es der richtige Weg ist. Wir haben voriges Jahr in dieser Vorserie zu dem Motorsport, was ich da mache, tatsächlich war das erfolgreichste Team gewesen in Europa. Mhm. Aber auch nur durch das ganze Team, durch die Fachleute und weil ich im Vorfeld eben für mich den richtigen Coach rausgesucht habe. Ja. Ohne wäre es sicherlich günstiger, aber bei weitem nicht so erfolgreich, wenn überhaupt das jetzt einen Anschluss gegeben hätte.
Was würdest du jemandem antworten, der dann sagt, naja, aber heutzutage, man hat ja diese Möglichkeiten alle über YouTube und Bücher und so. Man kann sich da, im Grunde ist da alles Wissen vorhanden, man kann sich doch alles selber beibringen.
Das stimmt, die Frage ist A, ob man es dann tatsächlich auch macht, ob man es B auch umsetzt und ob man es auch richtig umsetzt. Also ich habe vielleicht mal was Interessantes aus dem Nähkästchen geplaudert. Meine Frau ist der anders. Der Coach, den ich im Motorsport habe, ist der Einzige, der mir ans Bein fassen, auf den Knie fassen darf. Meine Frau mag das sonst nicht so, dass jemand Fremdes aufs Knie fasst. Und der fasst mir zum Beispiel immer noch mal eine halbe Sekunde länger aufs Knie, um das Gas zu drücken, weiter zu pushen, als mein Kopf oder der Verstand sagt, hör jetzt auf und bremst, fang schon an zu bremsen. Und das landest du bei keinem YouTube-Video. Und genauso ist es auch mit, in deinem Fall vielleicht mit Aktien, bei mir mit Immobilien. Wenn du jemanden hast, der da schon erfolgreich ist, der verrät dann mal so kleine Tricks und Tipps, sagt, bleib sitzen, verhandle noch ein bisschen länger, guck dir noch an, kaufe oder verkaufe noch nicht. Unterschreibt den Vertrag noch nicht, warte mal noch einen Tag, das wird noch ein Ticken besser. Das lernt ja keiner. Diese Feinheiten, die machen es am Ende aber aus. Diese vielen kleinen Punkte insgesamt, die es am Ende ausmachen. Also es ist jetzt nicht dieser eine große, das sicherlich auch, aber diese vielen Kleinigkeiten, rhetorisch im Verhandlungsgespräch, wenn du Ideen hast, wie du ein Objekt richtig umbaust, vielleicht bei dir vermute ich, ich habe da gar keine Ahnung davon, ich bräuchte da also auch einen Coach, wann kaufst du, wann verkaufst du, wann guckst du, wie der Markt rennt. Das kannst du alles bei YouTube dir angucken, aber es hat ja einen Grund, warum die breite Masse nicht erfolgreich ist und nur ganz wenige erfolgreich sind. Das ist bei uns ja nicht anders und das ist im Motorsport nicht anders, wahrscheinlich überall so. Aber interessant ist, dass die wirklich erfolgreich sind, ob das Tennisspieler sind, Fußballspieler sind, Motorsport, auch Immobilienleute oder Leute, die mit Aktien sich auskennen, dass sie in der Regel immer jemanden im Hintergrund haben als Mentor oder als jemand, der denen zumindest so die Feinheiten mal beibringt. Das große Ganze kann man sich sicherlich vielleicht irgendwo online, aber diese Feinheiten kriegst du halt schlecht über so. Also ich kenne keinen, der das hinkriegt.
Ich würde gerne noch einen anderen Punkt ansprechen. Wir haben uns ja kürzlich in Dresden getroffen und zwar, ich habe mich, du hast da so eine Mastermind gemacht und ich habe mich noch ganz kurzfristig da einkaufen dürfen. Dann danke nochmal, dass du da noch einen Platz mir extra frei gemacht hast. Und mir ging es eigentlich nur um eine einzige Frage, die ich dir da stellen wollte. Und die machen wir zum Schluss. Davor noch etwas, was mir aufgefallen ist. Wir haben uns ja Samstag, Sonntag zusammengesetzt und du hast wahnsinnig viel aus dem Nähkästchen geplaudert, hast wahnsinnig viele Dinge geteilt. Aber der komplette Samstagvormittag ging eigentlich ums Thema Steuern. So, also man kann sagen, 25% der Zeit haben wir nur über Steuern gesprochen und über Modelle und so. Warum war das, hast du es an den Anfang gesetzt und warum ist das so wichtig aus deiner Sicht?
Warum ist es am Anfang gesetzt? Ganz einfach, weil der Mensch dann irgendwann nicht mehr aufnahmefähig ist, weil das ja für viele ein trockenes und langweiliges Thema ist. Hätten wir es am Sonntagabend gemacht, zum Schluss sind ja wahrscheinlich die Hälfte aufgestanden gegangen. Und warum am Samstag am Anfang? Weil das mit der größte Hebel ist. Also wenn ich Geld verdiene, wenn ich unternehmerisch erfolgreich bin und ich gestalte aber die ganze Konstruktion schon nicht falsch, aber könnte die viel besser gestalten, kann ich damit eine ganze Menge mehr Geld sparen und dementsprechend auch viel schneller mehr hebeln. Also bei Immobilien ist das ein Riesenunterschied, ob ich eben knapp die Hälfte versteuere oder in Anführungsstrichen nur 15%. Wenn ich das langfristige Ziel habe, was zum Behalten, macht es natürlich mehr Sinn, eine vermögensverwaltende GmbH zum Beispiel vorzuschalten, wenn ich das wirklich groß spiele mit dem Spiel. Wenn ich aber sage, ich mache es nur einmal, will mal gucken, im halben Jahr, ob ich es noch mache oder nicht, dann bin ich auch bereit, da vielleicht annähernd 50% des Spitzensteuersatzes zu bezahlen. Das sind so eins von diesen Punkten, von den wichtigen Punkten, die ich empfinde. Und die Leute verkennen das, die gucken dann, ob sie noch 1% mehr Rendite kommen, machen sich aber das Thema Steuern so wenig Gedanken und zahlen dann zig, 10.000 Euro mehr Steuern hinten raus, obwohl das vielleicht nur 2-3 Stunden Insiderwissen ist.
Ja.
Das fällt mir ganz, ganz oft auf. Also wenn ich Objekte kaufe, gerade Objekte, die in Schieflage geraten sind, aus Not heraus und so weiter, da ist das steuerliche Thema oftmals mit dem Punkt, dass die Leute die Steuergeld nicht haben. Also dass sie praktisch ihre Steuern nicht nachzahlen können, aufgrund dessen in Schieflage geraten.
Ja.
Eigentlich verrückt.
Da kommt ja dann jetzt bei vielen dieses Denken, ja, okay, vermögensverwaltende Gesellschaft, kann man ja im Aktienbereich genauso machen, statt 25% Steuern nur 1,5%, also Riesenhebel. Und dann sagen auch viele, ja, dann habe ich ja aber das Geld in dieser GmbH und dann muss ich es ja mal irgendwann rausnehmen. Und du hast, ich glaube, es hat auch jemand gefragt und da hast du ja auch gesagt, dass du im Grunde genommen als Privatperson eigentlich nichts besitzt. Also jetzt mal übertrieben.
Ja.
Was ist der Denkfehler, den die Menschen da machen, wenn sie sagen, jetzt auch vielleicht von Menschen, die nicht viel Geld haben und von, du kennst ja auch super, super, super Reiche, die sagen, ich habe eigentlich im Grunde alles ist in irgendeiner Gesellschaft drin. Also egal, ob es die Yacht ist oder ob es die Autos sind oder egal was, alles ist in irgendwelchen Gesellschaften. Was ist der Denkunterschied, den diese Menschen haben?
Ja, der ist gerade relativ einfach. Die Frage ist, warum muss ich das im Privatvermögen haben und nicht in einer Gesellschaft? Das kann mir in der Regel niemand beantworten. Warum muss ich den repräsentativen Geschäftswagen oder die Immobilie privat besitzen und warum kann ich das nicht in der Gesellschaft haben, wenn die Gesellschaft mir gehört? Ja, aber es ist ein riesen steuerlicher Aspekt. Also das ändert sich ja an der Materie, an der Praxis, an der Nutzung des egal was es ist, oder an der Einnahme ändert sich ja nichts, absolut nichts. Nur, dass ich hinten raus eben deutlich weniger zahlen muss und mit dem Geld, was ich einspare, wieder investieren kann. Und ob das zehnte Mietshaus mir privat gehört oder der GmbH gehört, das spielt ja an sich keine Rolle, weil die Einnahmen immer die gleichen sind. Du kannst ja ein höheres Gehalt bezahlen, du kannst ja auch mal Ausschüttung vornehmen, wenn du es unbedingt privat brauchst. Die Frage ist ja, was brauchst du es privat? Kaufst du ein größeres Auto, weil du mehr Strecken hast, die länger fährst, ist es in der Regel wirtschaftlich, also brauchst du das Auto gewerblich. Dann macht es also auch wieder Sinn, das wieder eine GmbH zu packen. Und das ist der große Denkfehler, dass viele immer denken, ich muss das Geld auf meinem Privatkonto haben. Also ich brauche das nicht.
Okay, letzte finale Frage. Das war, wie gesagt, einer der Hauptgründe, warum ich mich für die Mastermind angemeldet habe damals. Momentan haben wir ja nicht unbedingt so die besten wirtschaftlichen Voraussetzungen in Deutschland. Ne? Also Deutschland ist nicht jetzt so gerade hier auf dem Sprung nach oben. Und wenn man so in Finanz-YouTube schaut, dann geht ja gerade die Welt unter. Dann geht ja gerade die Welt unter und das ist ja alles ganz, ganz schlimm und wir werden enteignet und so weiter und so fort. Und jetzt müsste das ja eigentlich jemand wie dich, dir müsste das doch schlaflose Nächte bereiten, wenn du sagst, Mensch, da kommt dann irgendwann jetzt hier eine Vermögenssteuer oder dann kommt eine Zwangsabgabe auf Immobilien, das gab es ja alles schon mal früher und so. Und du hast da eine sehr, sehr kluge Antwort darauf gegeben. Und vielleicht kannst du es nochmal aus deiner Sicht erläutern, warum machen sich erstens so viele Menschen darum jetzt Gedanken, das ist ja auch für viele ein Verkaufsargument, ne, um irgendwelche Produkte da zu verkaufen. Und warum ist es aber eigentlich gar nicht so dramatisch, wie es vielleicht dargestellt wird?
Ich würde die Frage mal aufteilen. Die Frage ist, wer macht sich darüber Gedanken? Das musste man mal recherchieren. Ich habe das in meinem Dunstkreis, kriege ich oft die Frage gestellt und frage dann, wie viel hast denn du? Und oftmals kommt wenig oder nichts. Also die meisten Leute, die sich darüber Gedanken machen, sind Leute, die gar keinen großen Bestand Immobilien haben, vielleicht ein kleines Häuschen, wenn überhaupt. Und das zweite Thema ist, wenn ich das hätte, haben das ja alle, da hat das der ganze Markt. Das heißt, der ganze Markt wird angehoben oder gedrückt, das steigt oder fällt alles komplett. Also ich mache mir da gar keine Gedanken und im Gegenteil, ich finde es eigentlich gut, dass es so ist, dass die Leute, also gut ist vielleicht falscher Ausdruck, das klingt jetzt unsympathisch, aber aufgrund dieser ganzen Verkaufshysterie und dieser schlechten Gedanken, die da rumfleuchen, habe ich seit 1-2 Jahren tatsächlich Partystimmung in dem Geschäft, was ich mache. Ich habe noch nie so günstig eingekauft wie in den letzten 1-2 Jahren. Noch nie so schöne Objekte, so große Objekte, so rentable Objekte und so günstig, weil die Leute von der Angst getrieben sind. Weil die den ganzen Tag die Flimmerkiste anmachen, sich irgendwelche Nachrichten angucken und irgendwelchen Quatsch. selbst wenn eine Zwangsabgabe käme oder es käme irgendeine Umlage, dann könntest du es ja eh nicht ändern. Mhm. Die Leute müssen irgendwo, also in meinem Bereich, die müssen alle irgendwo wohnen, die Firmen müssen alle irgendwo ihre Betriebe haben und ihre Lager haben. Entweder wird es umgelegt oder es betrifft alle. Das kann also nicht kollabieren. Das ist praktisch, wenn es nicht einzeln betrifft, ist es schlecht. Wenn es den ganzen Markt betrifft, hebt es den ganzen Markt oder drückt es den ganzen Markt. Also ich bin der Meinung, es passiert da gar nichts. Teilweise freue ich mich drüber über die Hysterie, weil ich aufgrund dessen tatsächlich richtig gute Geschäfte machen kann. Und die große Frage ist tatsächlich, wen es betrifft und wie viel es betrifft. Meistens sind die Leute, die Probleme aufzeigen, nicht die, die es betrifft, wenn es überhaupt jemanden betreffen sollte. Also ich glaube nicht, dass da wirklich viel passiert. Und selbst wenn was passiert, sehe ich das ziemlich sportlich. Dann guckt man, sucht man sich die Lücke und macht weiter.
Ja, du hast auch noch gesagt, man sollte sich erst Gedanken darüber machen, wenn es dann soweit ist,
auch und nicht
schon viele, viele Dinge jetzt wieder darüber nachdenken, die vielleicht eintreten, aber vielleicht auch nie eintreten.
Das ist ein deutsches Phänomen übrigens. Ne? Die Deutschen sind die Gesellschaft der ganzen Welt. Gibt es riesen Studien dazu, die alle überversichert sind, extrem überversichert sind, weil wir uns ganz oft Gedanken machen über Sachen, die passieren könnten. Statistisch treten sie aber nie ein oder unwahrscheinlichst ein. Und hier ist genau das Gleiche. Also ich mache mir immer erst Gedanken, Heizungsgesetz ist ein Riesenthema, was passiert ist, wenn? Es wird wieder teilweise rückgenommen, es wird wieder weiter zurückgenommen. Da haben sich Leute vor 3 Jahren fix und fertig gemacht und ad hoc überteuerte Heizung gekauft. Da muss ich immer drüber schmunzeln, das würde ich nie machen, immer erst, wenn es soweit ist. Mhm. Und dann betrifft es eben den ganzen Markt, das tut auch nicht weh. Also das mache mir immer erst Gedanken, wenn es soweit ist und nicht vorher. Dann hätte ich wahrscheinlich auch schlaflose Nächte, die habe ich aber nicht.
Ja. Okay. Wenn jetzt hier jemand zuschaut und er sagt, hey, ich möchte mich in irgendeinem Bereich, weil ich glaube, jetzt wir haben nicht so detailliert über Immobilien gesprochen, nicht so detailliert über Aktien. Wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, ich habe mir das jetzt gerade angeschaut und ich möchte erfolgreich werden in irgendeinem Bereich, kann Unternehmertum sein, kann als Handwerker sein, kann irgendwas sein. Wenn du ihm aus deiner Erfahrung heraus ein, zwei Ratschläge mit auf den Weg geben könntest, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben?
Also egal, was du machst, wir haben ja verschiedenste Firmen, ich habe verschiedenste Beteiligungen, also wirklich in allen Bereichen. Das Wichtigste ist, dass man einfach was macht, das muss nicht immer das Richtige sein, das muss auch nicht immer perfekt sein, das muss auch nicht immer komplett ausgereift sein. Anfangen, machen und ein bisschen mehr machen, als deine Marktbegleiter machen. Das war es eigentlich schon, also so schwer ist das nicht. Spannenderweise machen es die wenigsten. Die meisten machen sich vorneweg mit riesen Businessplänen und berechnen alles hoch und tief und durch. Bringt aber gar nichts, wenn du nicht ins Umsetzen kommst. Mhm. Also früher hat mal jemand gesagt, Erfolg kommt von Tun oder das wird mit Tun buchstabiert. Das ist tatsächlich so. Du musst einfach anfangen, was machen. Und wenn du dann dabei bist, halt ein bisschen mehr machen als der Rest, wenn du erfolgreicher sein möchtest. Aber wichtig ist, egal, anfangen. Bei meinem Thema Immobilien, ob das einen Tick zu teuer kaufst, spielt am Ende gar keine Rolle. Ob du 20 Jahre abzahlst oder 22, ist da am Ende vollkommen wurscht. Irgendwann ist es ja bezahlt und es wirft dann die Rendite ab und es sichert deine Rente oder was auch immer dein Thema ist. Wenn ich aber immer überlege, es ist vielleicht ein Tick zu teuer, 5%, und ich versuche noch weiter und noch hier und noch was zu gucken, mache aber dafür nie was, überholt dich der, der viel zu teuer einkauft, aber dreimal im Leben, als der, der gar nichts macht. Das ist also das Große, was ich mitgeben kann, egal in welchem Bereich, anfangen, machen und ein bisschen mehr machen.
Okay, ich glaube, wer das jetzt hier angeschaut hat, der sollte jetzt am besten das Ganze nochmal von vorn anschauen und sich auf jeden Fall auch ein paar Sachen mitschreiben, weil hier waren wirklich viele, viele Neudeutsch Learnings halt dabei. Also ganz tolle Dinge, die man hier draus ziehen kann. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für den Besuch.
Wirklich nicht gerade freien Terminkalender, und danke, dass wir hier sein dürfen. Und wir machen jetzt noch eins. Wir schauen jetzt nochmal nach hinten und schauen uns noch ein paar schöne Spielzeuge an, Männerspielzeuge.
Gern. Danke.
Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin, und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können, und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, Geh jetzt einfach auf jensraube.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.